NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Thieltges. Guten Abend. Die Symptome sind schleichend. Betroffene sind oft müde und zittrig. Später kommen steife Muskeln, unsicherer Gang dazu. Morbus Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Bei Parkinson sterben Nervenzellen allmählich ab. Allein in Deutschland sind aktuell bis zu 400.000 Menschen betroffen. Sie kommen aus dem Tritt, stürzen, haben Probleme beim Gehen und Aufstehen bis hin zum Sprechen und Schlucken. Parkinson ist nicht heilbar, aber moderne Medikamente, Hirnstimulation und Bewegungstherapie ermöglichen Betroffenen, Lebensqualität zu erhalten. Darüber wollen wir sprechen. Mein Gast ist Dr. Markus Ebke, Chef der Abteilung für neurologische Frührehabilitation am Henriettenstift in Hannover. Herr Dr. Ebke, Morbus Parkinson bricht ja meist ab einem Alter von 55 Jahren aus und da stehen ja viele Betroffene noch mitten im Beruf. Wie erleben Patienten dann die Diagnose?
Ja, guten Tag, Frau Thieltges. Vielen Dank für die Frage. Für Patientinnen und Patienten mit der möglichen Diagnose idiopathisches Parkinson-Syndrom ist vor allen Dingen die Bewegungseinschränkung und die Unsicherheit den täglichen Anforderungen in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld nachzukommen, ein ganz großes Hemmnis hinsichtlich der Bewältigung der Möglichkeiten, die sie vorher problemlos gestaltet haben. Das heißt Panik, das heißt starke Verunsicherung und dann immer wieder die Überraschung, dass es Phasen am Tag geht, in denen es gut geht mit Bewegung, mit Handschrift, mit Konzentration, um dann im nächsten Augenblick diese Bedrängnis zu haben, nicht mehr nach dem eigenen Gefühl voll funktionsfähig zu sein. Es ist bei der Erkrankung Parkinson-Syndrom auch so, es gibt Vorboten, insbesondere auch depressive Niedergeschlagenheit, aber auch Schlafstörungen, Probleme des geordneten Stuhlganges, also Dinge, die so ganz schleichend sich in den Alltag dann einfinden, sich bemerkbar machen und das Lebensgefüge, das vorher fest war, doch ziemlich aus den Fugen bringen können.
Diese Frühwarnzeichen, die Sie nennen, kann man dann schon reagieren eigentlich?
Also die Frage ist dann immer, inwieweit ist der Patient, die Patientin dann beim Hausarzt oder auch beim behandelnden Facharzt in irgendeiner Weise zum Thema macht und inwieweit dann vielleicht Zusatzsymptome auftreten, die einen auf der anderen Seite der medizinischen Betreuung in die Richtung drängen, zu sagen, hier doch mal gucken, ob es sich um ein Parkinson-Syndrom handelt. Vor 20, 30 Jahren waren uns diese Frühsymptome in dieser Form nicht so geläufig, nicht so bekannt. Aber wenn dann ein Patient oder eine Patientin mit einer Stimmungsveränderung, mit Beeinträchtigung des Schlafes, aber dann auch mit Einschränkungen leicht im Bewegungsprofil zu uns kommt, dann schalten wir schon in die Richtung Suche nach möglichen Bewegungsstörungen erklärend mit dem idiopathischen Parkinson-Syndrom.
Ich habe gelesen, manchmal sind es sogar Geruchsstörungen, aber das ist ja in der Corona-Diskussion dann auch noch ein bisschen schwieriger geworden. Ja. Parkinson wirkt sich ja auf Nerven und Muskeln gleichermaßen aus. Sie sagten schon, für Betroffene ist die Diagnose erstmal ein totaler Schock, stellt alles auf den Kopf. Worauf müssen die sich einstellen? Was kann da schlimmstenfalls wirklich alles an Symptomen auf sie zukommen?
Naja, Sie haben es schon mal angesprochen. Also wenn es dann in die spezifischen Riechstörungen geht, das haben wir ja aus den letzten Jahrzehnten gelernt, dass die Erkrankung mit ihren spezifischen Ablagerungen assoziiert ist mit dem Darm und es dann zu weiterer Ausbreitung dieser Ablagerungen kommt und eben auch der Riechkolben mit erfasst ist. Und in dem Augenblick, in dem Riechstörungen auftreten, ist natürlich die Ampel so auf Rot in die Richtung zu denken. Dann gibt es verschiedene Verläufe. Es gibt einen relativ benignen Verlauf, der sehr langfristig mit Bewegungsstörungen einhergeht, mit dem Zittern, mit aber auch noch relativ guten Gangstabilität. Aber es gibt auch Verläufe, in denen man sagen muss, dass die Beeinträchtigung des Bewegungsprofils so erheblich ist, dass die Patientinnen und Patienten nach 2 bis 5 Jahren doch schon auch von Hilfsmitteln wie Rollatoren oder auch von anderen Hilfsmitteln wie Rollstuhl abhängig sind. Aber das ist etwas, was man im Langzeitverlauf relativ schnell auch mitbekommt, wenn die Diagnostik durchgeführt wurde und die medikamentöse Therapie angefangen wurde, wie das Ansprechen auf die Medikamente ist. Und es gibt eine Reihe von Patienten, die über mehrere Jahrzehnte auch gut mit dem idiopathischen Parkinson-Syndrom zurechtkommen. Aber es gibt eben auch, und das zeigt sich auch im 10-Jahres-Verlauf, einen erheblichen Anteil an Patienten, die doch dann von Hilfsmitteln in ihrem Bewegungsprofil abhängig sind, wie zum Beispiel Rollatoren oder Rollstuhl, sehr viel Unterstützung im Alltag brauchen, was die Ernährungsfunktion angeht und was die Förderung auch ihrer Bewegungsausmaße angeht. Da ist insbesondere auch Rehabilitation neben der medikamentösen Therapie die Domäne immer noch in der Behandlung des idiopathischen Parkinson-Syndroms darstellt. Aber da sind rehabilitative Aspekte wie Bewegungstherapie, ausladende große Bewegungsausführungsmuster, um immer wieder zu trainieren, dass Gangstabilität und Rumpfstabilität erhalten bleibt und auch gefördert wird, immerhin wichtig.
Wollen wir gleich noch drüber sprechen? Bewegung. Ganz wichtig. Das ist Ihr Motto sozusagen, Ihr Mantra. Gucken wir noch ein bisschen einmal zurück. Was weiß man über die Ursachen?
Multifaktoriell. Also der Grund, warum es zu diesen Ablagerungen als Ausdruck des Unterganges von Nervenzellen, die Dopamin produzieren, kommt, der ist nicht auf eine Ursache zu fixieren. Es gibt seltene genetische Ursachen, es gibt auch in Einzelfällen Umweltfaktoren, aber letztendlich bleibt es bei der Formulierung idiopathisch. Wir wissen nicht genau, warum. Wir wissen nur, es ist letztendlich eine den ganzen Körper erfassende Erkrankung, die dann fortschreitet, also im Darm die ersten Ablagerungen zu finden, dann im Riechkolben mit den Riechstörungen, dann breitet sich das im zentralen Nervensystem immer weiter aus, bis die ersten motorischen Symptome kommen. Also dann von übergebeugt, kleinschrittiges Gangbild, später dann auch eine Stand- und Ganginstabilität. Das sind also letztendlich Ergebnis dieser multifaktoriellen bedingten Degeneration dopaminproduzierender Zellen.
Medikamente, Sie haben das schon angesprochen, spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, um das Fortschreiten von Parkinson auszubremsen, kann man so sagen. Das ist heute ja ganz, ganz anders möglich als noch vor Jahren. Wie groß sind die Fortschritte? Wie würden Sie das bewerten?
Ja, immens. Also wenn man jetzt 100 Jahre zurückblickt, war sozusagen über die medikamentöse Behandlung des idiopathischen Parkinson-Syndroms eigentlich nur Ungutes zu berichten. Also die Patienten haben dann quasi Medikamente eingenommen, die einen anderen Botenstoff als das Dopamin deutlich gesenkt haben, was aber auch Auswirkungen hatte hinsichtlich ihrer Hirnleistungsfähigkeit. Und so ein tiefer Einschnitt mit einer erheblichen Verbesserung der medikamentösen Therapie kam dann in den 60er und 70er Jahren mit der Einführung von Dopamin oder L-Dopa. Davor hat man auch operativ, zum Teil auch sehr erfolgreich, Parkinson-Syndrome behandelt. Da wurden aber Läsionen gesetzt, die bleibend waren. Und mit dem Durchbruch der Gabe von L-Dopa als Medikament, das auch wirksam ist im Gehirn zur Verbesserung der Symptome des Parkinson-Syndroms, wurde die Methodik der Hirnläsion verlassen und intensiv dann beforscht die Methodik der tiefen Hirnstimulation, die ja dann Jahrzehnte später zu dem mittlerweile sehr breiten Einsatz gekommen ist.
Das ist so eine Art Hirnschrittmacher, kann man sagen, vergleichbar dem Herzschrittmacher. Also da werden Impulse gesetzt, um den Menschen wieder in Tritt zu bringen. Ich erkläre es mal sehr laienhaft.
Ja, der genaue Mechanismus ist auch so noch nicht bekannt. Also es ist bekannt, dass wir mit der Intervention im Rahmen der tiefen Hirnstimulation mit der gepulsten Stimulation einen Block setzen, der
das ist Menschen, so eine Elektro-Sache.
Ja, genau. Eine Elektrosache mit feinen Elektroden, hochtechnisiert, sehr versiert. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort hochtechnisch unterstützt aktiv sind, dass man damit den Krankheitsverlauf auch um mehrere Jahre deutlich wieder zurückdrängen kann, dass Menschen sich besser bewegen können und auch deutlich besser im Alltag und im Beruf aktiv sein können. Davor ist natürlich, sind die fundamentalen Fortschritte der medikamentösen Therapie nach Einführung von L-Dopa-Substanzen, die letztendlich L-Dopa imitieren. Dann hat man gelernt, dass diese Substanzen, die L-Dopa imitieren, Nebenwirkungen, die auch langfristig und bleibend sind, auslösen. Dann hat man verschiedene Weiterentwicklungen in den Markt gebracht, die weniger Nebenwirkungen und bessere Wirksamkeit gezeigt haben. Und man hat auch die Langzeitfolgen der medikamentösen Behandlung mit mit L-Dopa, mit den starken Wirkstoffschwankungen, mit den Bewegungsstörungen am Ende der Wirksamkeit der L-Dopa-Medikation gesehen und dann eben Alternativen gefunden, wie man solche Nebenwirkungen dann auch durch den Ansatz anderer Medikamente ausgleichen kann.
So, da hat sich jede Menge getan und ab Tag 1 sozusagen sind Parkinson-Patienten da auch, werden richtig eingestellt. Nun müssen wir sagen, Parkinson ist nicht heilbar, aber Betroffene können selbst viel tun, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Das ist Thema bei uns in der Visite und Ihre Fragen dazu hat unser Experte, der Neurologe Dr. Markus Ebke, heute Vormittag auch am Visite-Hörertelefon beantwortet. Mehr dazu gleich. Mit Melanie Tiltges. Parkinson gehört zu den neurologischen Erkrankungen, die weltweit am schnellsten zunehmen. Allein in Deutschland sind laut Parkinson-Stiftung fast 400.000 Menschen betroffen. Studien legen nahe, dass auch eine ganze Reihe von Umweltgiften das Risiko für Parkinson erhöht, darunter vor allem Pflanzenschutzmittel. Typische Symptome sind unkontrollierbares Zittern, Probleme beim Gehen und beim Gleichgewicht. Parkinson ist nicht heilbar, aber behandelbar. Ihre Fragen zum Thema hat der Facharzt für Neurologie Dr. Markus Ebke heute Vormittag am Visite-Servicetelefon beantwortet, zum Beispiel die von Frau Ast.
Ich rufe Sie für meinen Mann an. Meine Schwiegermutter hatte in ihrer letzten Lebenszeit also recht heftig Parkinson. Sie konnte kaum noch laufen, hatte auch dieses starre Gesicht, was zuletzt bei ihr sehr sichtbar war. Aber Sie sprachen vorhin im Radio über diese Frühsymptome. Man kann schon seit langer Zeit nicht mehr gut riechen. Und er macht diese kleinen Trippelschritte, die Schwiegermutter auch zuletzt hatte. Jede kleine Schwelle bleibt er im Moment vorstehen, um darüber hinwegzusteigen. Sind das schon die ersten Vorboten und überhaupt ist Parkinson erblich?
Also zu Ihrer letzten Frage, hallo Fars.
Hallo.
Es gibt genetische Faktoren, die zu einer Erblichkeit der Parkinson-Erkrankung führen. Das ist aber, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, ausgesprochen selten. Gut. Ausgesprochen selten. Rarität. Je älter man wird, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass man an einem idiopathischen Parkinson-Syndrom erkranken kann. Es kann also durchaus sein, wenn in Ihrer Familie die Menschen, was ich allen wünsche, sehr, 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 sehr alt werden, dass es in mehreren Generationen Menschen gibt, die Symptome haben eines idiopathischen Parkinson-Syndroms, ohne dass da jetzt eine harte Erblichkeit vorliegt, sondern einfach, wir werden älter und die Wahrscheinlichkeit nimmt dann zu.
Gut.
Und es ist dann auch sozusagen, dass wenn jetzt die Mutter ihres Mannes Parkinson-Syndrom hatte, dann ist ihr Verlauf nicht der zu erwartende Verlauf unbedingt bei ihrem Mann, wenn er es denn hat. Mhm. Aber was Sie beschreiben mit Riechstörungen und Kleinschrittigkeit, könnte das durchaus sein.
Er geht auch recht unsicher, hat auch Schlafstörungen, also alles diese auch eventuell Allgemeinsymptome, die vorhin beschrieben worden sind. Und da bin ich mal ganz hellhörig geworden. Mhm. Wie kann man das herausfinden im Frühstadium und an welchen Arzt muss man sich dann wenden?
Also der erste Weg geht immer zur Hausärztin, zum Hausarzt. Und der überweist dann zur Neurologin, zum Neurologen.
Gut.
Und dort werden dann spezifische Riechtests gemacht, wo man eine Einordnung vornehmen kann. Wird auch eine klinische Untersuchung durchgeführt. Es wird eine Schichtuntersuchung des Gehirns durchgeführt, ein CCT oder MRT, um andere Ursachen auszuschließen. Und dann wird sicherlich vielleicht auch mal ein medikamentöser Behandlungsversuch unternommen. Meistens vorher eben noch so eine nuklearmedizinische Untersuchung, um dann vielleicht zu sehen, ob ganz bestimmte Nervenzellen L-Dopa nicht mehr so gut speichern können.
Gut.
Aber dem kann man nachgehen, das kann man machen.
Gut, das beruhigt mich sehr, dann werden wir uns umgehend mal an den Hausarzt wenden. Denn selbst wenn es nicht so sein sollte, sind wir erstmal wieder beruhigt. Und je früher man was finden könnte und behandeln könnte, desto besser wäre es.
Gebe ich Ihnen recht, Franz.
Wunderbar, ich bedanke mich.
Gern.
Danke für Ihren Anruf. Tschüss.
Ja, tschüss.
NR1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon. Im Studio sind Melanie Tiltges und Dr. Markus Ebke.
Ja, Helmut Depping.
Hallo.
Also mein Neurologe, der empfiehlt mir, er ist nicht ganz sicher, ob es die Anfänge sind von Parkinson. Er empfiehlt die Untersuchung DAT, Scan. Mhm. Ist das, das war jetzt meine Hauptfrage. Meine Beschwerden oder sind in den Beinen. Die Beine werden im unteren Bereich immer ein bisschen schwerer. Und ich kann auch schlecht gehen, weil ich sehbehindert bin, sehr stark sehbehindert bin. Mhm. Und dadurch habe ich die Behinderung auch beim Gehen. Das ist jetzt meine Frage. Mhm. Sind das Andeutungen für Parkinson?
Hallo Herr Depping, also beides mal ja. Also Ihr Neurologe, finde ich, trifft eine absolut richtige Entscheidung, wenn er Ihnen DAT-Scan empfiehlt, weil diese nuklearmedizinische Methodik hat uns halt in die Situation versetzt, noch akkurater, noch genauer, noch frühzeitiger die Diagnose idiopathisches Parkinson-Syndrom zu stellen, mit der Möglichkeit eben noch früher zu therapieren und eben noch besser den Langzeitverlauf zu beeinflussen. Also würde ich das in jedem Fall, unterstützen, finde es eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Und das andere, Ihre Symptome, ja. Es gibt eine Unterform des Parkinson-Syndroms, die wirkt sich vor allen Dingen an den Beinen aus. Und ja, das kann mit einer Parkinson-Erkrankung sehr gut aufgehen, Ihre Symptomatik.
Also könnte die Entwicklung schlechter werden dann?
Wenn sich die Diagnose bestätigt und nicht therapiert wird, ist das Ergebnis, dass die Symptome in jedem Fall deutlich schlechter werden.
Ja, ist das denn noch bei meinem Alter sinnvoll?
Ja.
Ich bin 86.
Ja.
Ist auf alle Fälle.
Ja.
Prima.
Ja.
Da wollte ich mich mal vergewissern.
Ja.
Aber ich habe sonst keine anderen Beschwerden, die darauf hindeuten. Also da ist mein Neurologe auch dann, ja. Aber gut, kann man denn an dieser Untersuchung, das sind ja Röhren, ne? Muss man doch da.
Ja.
Ja, kann man da dann feststellen?
Ja, absolut. Also früher hatten wir nur die rein körperliche Untersuchung und auch da waren viele Neurologinnen und Neurologen sehr, sehr gut in der Diagnosestellung Parkinson-Syndroms, aber die Zusatzdiagnostik, die es mittlerweile in einem Scanner sozusagen gibt, die hat die Richtigkeit der Diagnose in ihrer Anzahl nochmal deutlich erhöht. Also das ist ein sehr, 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 sehr großer Gewinn.
Gut, und dann kann man Medikamente einsetzen.
Und dann kann man eben Medikamente einsetzen, die eben unabhängig vom Alter, und 86 Jahre ist da überhaupt kein Thema, unabhängig vom Alter, den Langzeitverlauf dieser Erkrankung nochmal deutlich zum Positiven beeinflussen können.
Prima.
Also die Strategie, früher zu warten, das war keine gute Strategie. Früher, sage ich jetzt vor 20, 30, 40 Jahren, ne? Sondern das war keine gute Strategie, weil das, was man dann verliert, wenn man später mit den Medikamenten anfängt, gewinnt man nicht wieder zurück.
Ja, ist richtig. Prima. Vielen Dank für Ihre Auskunft und das hat mir sehr geholfen.
Herr Deppigen, einen schönen Tag.
NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon. Im Studio sind Melanie Tiltges und Dr. Markus Ebke.
Christina Heller, guten Tag.
Hallo.
Ich rufe meinen Mann an. Da hat man Parkinson diagnostiziert. Man hat es festgestellt anhand der massiven Schlafstörungen. Er hat ganz schlimme Albträume in der Nacht immer. Und ja, jetzt ist die Frage, manche sagen, man sollte erst, wenn noch andere Begleiterscheinungen auftreten, therapieren mit Medikamenten oder sollte man das schon eher? Ich habe ein Buch gelesen, da ist der, ich weiß jetzt nicht, wie der Professor heißt, der den Frank Elzner therapiert und der steht auf dem Standpunkt so früh wie möglich.
Hallo Frau Heller. Ganz herzlichen Dank für Ihre wirklich gute Frage. Ich stimme dem Kollegen völlig zu, so früh wie möglich. Die Diagnose ist gesichert.
Ja.
Das heißt, der neurodegenerative Prozess geht weiter und es führt dazu, dass Funktionen auch unterschwellig verloren werden.
Ja.
Und je später man jetzt beginnt, umso geringer ist die Chance, das, was man verloren hat, wieder zurückzugewinnen.
Ja.
Deshalb frühe Therapie. Es gab vor 30 Jahren richtig langwierige Diskussionen, ja, sollen wir früh beginnen? Und dann haben wir auch eine große Studie dazu gemacht. Früher beginnen versus später beginnen. Und das Ergebnis war eindeutig, L-Dopa schadet nicht, war die erste Kernbotschaft. Die zweite, diejenigen, bei denen früh begonnen wurden, waren im Vergleich zu denjenigen, die bei denen spät begonnen wurden, zu Zeitpunkt X noch deutlich besser. Mhm. Und diejenigen, bei denen spät begonnen wurden, kamen nicht mehr auf ihr Ursprungsniveau zurück.
Okay.
Also die Diagnose ist ja gesichert.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und ich würde mich schon sehr dafür aussprechen.
Vielen Dank für Ihre Frage.
Ja, ich danke
Alles
Ihnen.
Alles Gute, Freunde. Und Ihr Mann auch.
Ja. Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Bewegung und gesunde Ernährung. Mit unserem Lebensstil können wir viel erreichen, um lange fit und gesund zu bleiben. So weit, so klar. Aber auch bei chronischen Erkrankungen, die nicht heilbar sind, wie Parkinson, sind das wichtige Stellschrauben, um die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern. Im Studio ist der Facharzt für Neurologie und Leiter der neurologischen Frührehabilitation am Henriettenstift Hannover, Dr. Markus Ebke. Herr Dr. Ebke, Sie sagen ja, die Reha beginnt ab Tag 1, also quasi mit der Diagnose Parkinson schon. Was bedeutet das genau?
Ja, letztendlich, dass wir immer zwei Linien in der Behandlung der Patientinnen und Patienten fahren müssen. Weil das ist ja eine Vorgabe auch der Weltgesundheitsorganisation. Reha beginnt am ersten Krankheitstag und das ist natürlich hier mein Mantra, meine Expertise. Bedeutet eben, dass neben der medikamentösen Therapie eben auch gleich aktive Förderung von Bewegung und Dauerbelastbarkeit und problemorientierte Therapie der wesentlichen Einschränkungen des Patienten für seinen Alltag, sei es im familiären, sozialen Umfeld, sei es im Beruf, erfolgen muss und auch darf, dass man vor diesem Hintergrund sagen kann, okay, die medikamentöse Therapie ist die Domäne. Die Erweiterung der medikamentösen Therapie bis hin zur tiefen Hirnstimulation ist die Domäne der Behandlung des Parkinson-Syndromes, aber eben auch Mobilisation, versuchen in den Stand zu kommen, versuchen Stabilität im Rumpf zu halten, Bewegungsgefühl für die Patientinnen und Patienten zu trainieren. Da gibt es auch gute Hinweise über Tai Chi oder Qigong, letztendlich da auch Gangstabilität für die Patientinnen und Patienten zu verbessern und immer auch mit den Patienten zu trainieren, dass sie bei Einschränkungen in ihrem Gangablauf initial eben weite Bewegungen ausführen, großschrittig unterwegs sind und eben auch mit ihnen die Dauerbelastbarkeit dabei trainieren. Also nicht nur 5 Minuten, sondern auch 1 Stunde, 2, um zu sehen, was ergeben sich denn an Folgeproblemen, wenn die Konzentration, wenn die Körperbeherrschung aufgrund der Dauerbelastung einfach nachlässt. Und deshalb immer auch die Lanze gebrochen für Rehabilitation und zum Teil auch Frührehabilitation bei Patientinnen und Patienten mit Bewegungsstörungen wie dem idiopathischen Parkinson-Syndrom. Also um ihnen möglichst frühzeitig beizubringen, wie viel Eigenaktivität sie auch entfalten können, um den Verlauf ihrer Erkrankung maßgeblich auch zu beeinflussen.
Ja, ist ja auch ein Gefühl, selbstwirksam zu sein. Ne? Ich kann selber was machen und bin nicht irgendwie gefangen in dieser Krankheit. Nun denkt vielleicht nicht jeder, der sich schlecht fühlt, steife Muskeln hat, zittern hat, erstmal an Training und daran sich zu fordern, sondern vielleicht eher denkt, ich muss mich schonen oder ausruhen. Aber das ist genau falsch, sagen
Sie. Ja, genau. Also letztendlich geht es darum, einen Trainingsplan zu entwickeln. Das ist auch in der eigenen Verantwortung vor dem Hintergrund, dass man sich ja sagen kann, hier ganz plakativ gesprochen, wer rastet, der rostet. Das ist für Patientinnen und Patienten mit idiopathischem Parkinson-Syndrom sehr wichtig, hochaktiv zu bleiben. Und das eben auch mit einem Trainingsprogramm von Belastung und Entlastung. Bedeutet letztendlich Mobilisation, Stand, Gang, bedeutet ausladende, weite Bewegung, bedeutet auch die Stimme zu trainieren, ja, möglichst laut immer wieder zu sprechen, von vornherein laut zu sprechen, auch dabei ausladende Bewegungen zu machen, um sozusagen Stimme langfristig so zu trainieren, dass eben dieses für viele Parkinson-Patienten im Langzeitverlauf sehr störende und auch für die Umgebung sehr schwierig aufzunehmende Problem der Wisperstimme, der leisen Stimme, um dem möglichst entgegenzuwirken. Also insofern ist hier von vornherein sehr wichtig, dass man das Parkinson-Syndrom als Ganzkörpererkrankung begreift und vor dem Hintergrund eben gezielt medikamentös therapeutisch aktiv ist mit einer systematischen Betreuung der Patienten, aber eben auch rehabilitativ eben Dinge an die Hand gibt, mit denen sie langfristig ihr Bewegungsprofil beeinflussen können. Das gilt auch in Richtung Fahrradfahren, ja, das gilt auch in Richtung Wanderungen, es geht auch
also
in
das
Richtung
ist alles möglich.
Absolut möglich und auch
Klettern
förderlich.
Klettern habe ich auch gelesen, sei eine absolut. Super Sportart für Menschen mit Parkinson.
Tanzen beispielsweise auch eine sehr wichtige und da eben auch bewusst zu sagen, ja, das Schicksal hat es so gewollt, dass Sie eine neurodegenerative Erkrankung haben, aber hier können Sie aktiv versuchen, den Verlauf dieser Erkrankung, da gibt es auch Untersuchungen, dass es neuromodulatorische Effekte im Gehirn dann auch hat, hier können Sie versuchen, aktiv Ihre Erkrankung auch zu beeinflussen.
Die Deutsche Parkinson-Gesellschaft schreibt auf ihrer Homepage, Angehörige, also Familie, Partner, Freunde, müssen mit zum Team Therapie gehören. Wie wichtig sind die Menschen an der Seite von jemandem, der betroffen ist?
Also aus zwei Blickwinkeln betrachtet sehr wichtig. Also erstmal in der aktiven Teilnahme, im Verständnis der Beeinträchtigungen, die der Patient oder die Patientin jetzt erlitten hat. Also um zu verstehen, was geht da in dem Menschen auch vor. Dadurch gewinnt man gemeinsam im Team mit Therapeuten, mit den Ärzten noch eine Handlungskompetenz. Das ist ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, ist den Angehörigen deutlich zu machen, es findet dann im Verlauf der Erkrankung, weil man immer etwas verliert an Alltagskompetenz, wenn man nichts dagegen tut. Findet auch so eine Verschiebung des Gleichgewichtes beispielsweise in einer Beziehung statt. Der nicht betroffene Partner fängt immer mehr an, automatisch die Entscheidungen des betroffenen Partners zu übernehmen. Und das ist für den Krankheitsverlauf nicht eben günstig, weil es notwendig ist, die Autonomie des Betroffenen möglichst unangetastet zu lassen, um ihm auch das Gefühl zu geben, dass er Entscheidungen treffen kann, die für sein weiteres Leben einfach sinnvoll und zielvoll sind.
Wer kann da Rat geben, helfen? Denn dieser tägliche Kampf gegen die Krankheit kann ja für den Betroffenen selbst, aber eben auch für die Angehörigen ja auch zu so einer Endlosschleife werden. Ja, ne? Übermächtig werden, den Rest des Lebens verdrängen.
Gut, als Neurologe gebe ich immer den Rat Selbsthilfegruppe. Ja, natürlich ist das Leben in Selbsthilfegruppen auch von vielen verschiedenen Faktoren, wie viele Schwerbetroffene, wie viele Leichtbetroffene sind da, wie ist sozusagen die Resilienz hinsichtlich des sich übermannen lassen von Problemen des Einzelnen. Also Selbsthilfegruppe ist immer auch eine gute Idee. Dann natürlich den fachkompetenten Rat der behandelnden Neurologinnen und Neurologen zu suchen, aber eben auch mit Therapeuten in eine Diskussion zu kommen. Was kann Physiotherapeut, was kann Ergotherapeut, Sprachtherapeut mir für weitere Ideen anbieten, dass ich sozusagen in meinem selbstbestimmten Leben möglichst barrierefrei bleibe, um möglichst lange, in Anführungsstrichen, den Steuerknüppel in der Hand zu behalten.
Kann manchmal auch psychologische Unterstützung nötig werden, sage
also,
ich mal.
Also in der Frührehabilitation beispielsweise von Parkinson-Patienten setzen wir die Neuropsychologie zur Erfassung von Hirnleistungsstörungen, aber eben auch unter dem Aspekt Dauerbelastbarkeit erhöhen und auch Krankheitsverarbeitung ein. Und da ist es sicherlich auch in dem weiterführenden Verlauf, in der Rehabilitation sinnvoll, Neuropsychologen und Psychologinnen immer mehr in ja sein eigenes Krankheitserleben auch einzubeziehen, um sich sozusagen Hilfemöglichkeiten zu holen, damit umzugehen, dass diese chronische Erkrankung einen ja dann tagtäglich begleitet, zu jedem Event begleitet, das man besuchen will oder auch in jeder Lebenskrisensituation immer noch eine Bremse darstellen kann. Aber eben da positives Denken, Mindset-Veränderungen, versuchen auch aus dem, was ich an Rückkopplung kriege, positive Energien zu ziehen. Das ist jetzt sehr wenig wissenschaftlich, das geht jetzt in Richtung sozusagen Wellbeing oder positive Psychologie. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, es gibt bei dieser Erkrankung eben ein hohes Maß, wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, aber hier würde ich sagen, in besonderem Maße hohes Maß an, wie kann ich meinen Krankheitsverlauf eigenbestimmt beantworten. Ja. Und da eben sich Ratgeber über Psychologen, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Sprachtherapeutinnen zu suchen, das ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll.
Ich habe gelesen, wer moderaten Ausdauersport betreibt, der kann sein Risiko, an Parkinson zu erkranken, um bis zu 60% senken. Da gibt es ja eigentlich kein Gegenargument.
Sehr hochgegriffene Zahlen, wäre ich sehr zurückhaltend. Also es sind ja epidemiologische Studien.
Ja.
Und da gibt es in der Betrachtung auch Störfaktoren, die sich unserer unmittelbaren Erkenntnis entziehen. Grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, moderat Ausdauersport zu betreiben. Und das beeinflusst natürlich, da gibt es auch große, sehr große epidemiologische Untersuchungen unter dem Aspekt, wer sich bewegt und wer am Tag 2 Stunden in einem Bewegungsablauf, sei es Spaziergang, sei es Joggen, sei es aber auch von A nach B gehen. Wer also da diese Aktivitätsrolle wahrnimmt, der wird langfristig seltener an Herzinfarkt, an Schlaganfall, an Depression, an Diabetes erkranken, weil sich natürlich auch sein Körpermassekoeffizient oder sein Bewegungseinschränkungskoeffizient natürlich massiv ins Positive entwickelt. Aber jetzt zu sagen, ich senke mein Risiko an einem idiopathischen Parkinson-Syndrom 60%, das finde ich ist etwas überspitzt. Ja, in Bewegung bleiben. Ja, versuchen, möglichst viel Aktivität am Tag zu entwickeln. Das in einem moderaten Maße ist für viele Vorbeugungssituationen von Erkrankungen eine sehr gute Idee.
Sagt der Neurologe Dr. Markus Epke, unser Studiogast zum Thema Parkinson, und Ihre Fragen zum Thema, die werden wir hier gleich beantworten. Am Mikrofon ist Melanie Tilkes. 400.000 Menschen leiden in Deutschland an Parkinson, der zweithäufigsten neurodegenerativen Erkrankung nach Alzheimer. An neuen Parkinson-Medikamenten wird intensiv geforscht, mit positiven Ergebnissen. Moderne Medikamente haben die Therapie bereits immens verbessert, aber auch die Faktoren Bewegung und Ernährung sind wichtige Bausteine, die Parkinson-Betroffenen helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern und zu erhalten. Dr. Markus Epke ist Neurologe und Leiter der Abteilung Neurologische Frührehabilitation am Henriettenstift Hannover. Und er hat dazu heute Vormittag Ihre Fragen am Visite-Service-Telefon beantwortet, zum Beispiel die von Frau Lünzel.
Hallo, ich habe eine Frage. Mein Mann hat Parkinson.
Ja.
Und hat das eigentlich auch schon sehr, sehr lange und kriegt auch L-Dopa. Und hat sehr, sehr schlimme Depressionen. Und nimmt deshalb auch ein Antidepressivum und abends eine Zopiclon, damit er überhaupt einschlafen kann. Und meine Frage lautet jetzt, kann es sein, dass mein Mann vielleicht zu wenig L-Dopa bekommt, dass das Dopamin nicht mehr richtig im Gehirn ankommt?
Ja, hallo Frau Lünzel, vielen Dank für Ihre Frage. Schwierige Frage. Im Langzeitverlauf der Behandlung des idiopathischen Parkinson-Syndroms ist es in der Tat so, dass die Wirksamkeit von L-Dopa Schwankungen unterliegt. Schwankungen, dass der Stoffwechselprozess zu schnell abläuft, Schwankungen, dass L-Dopa nicht richtig im Gehirn ankommt. Da sind Sie doch sicherlich in Behandlung bei einem Facharzt oder Fachärztin für Neurologie hinsichtlich der Einstellung.
Ja, das ist richtig. Und gut, Entschuldigung, dazu muss ich sagen, wenn wir dort waren, dann muss mein Mann halt auch ein bisschen gehen, weil er diese Muskelschwäche hat und er ist sehr langsam geworden, kann sich auch nur ganz langsam anziehen und dann geht er dort ein paar Schritte, dann wird gesagt, es ist in Ordnung und reicht das dann ja mit dem Dopamin, aber es wird jetzt auch gar nicht nachgefragt, ob das eventuell reicht. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank einen Termin. Mein Mann kommt jetzt am 27. in die Paracelsus Elena Klinik nach Kassel. Und dann hoffe ich, dass man ihn da einigermaßen gut einstellt.
Also haben Sie richtig mit Ihrem Neurologen, mit Ihrer Neurologin entschieden. Was macht im Langzeitverlauf Sinn? Diese Fachkliniken zur Behandlung des Parkinson-Syndroms oder des idiopathischen Parkinson-Syndroms haben halt den großen Vorteil, sie sehen die Patientinnen und Patienten über einen längeren Zeitraum und können da spezifischer über mehrere Wochen reagieren in der Dosisanpassung. Also man muss dann teilweise die Behandlungszeiträume verkürzen. Man muss niedrigere Dosen nehmen, aber häufiger einnehmen, um eine Konstanz des L-Dopa-Spiegels zu erreichen.
Ja.
Man muss auch kombinieren mit Präparaten, die eine Langzeitwirkung hat und Präparaten, die kurzzeitig eben wirken, um diese Schwankungen, die zum Teil dosisabhängig sind, aber eben auch zum Teil nicht dosisabhängig, um die in irgendeiner Weise auszugleichen. Und gerade in der Kombination mit einer Depression und einer Schlafstörung mit den mit Möglichkeiten da der Konsolidierung auch emotional und gleichzeitig Therapie wie Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie, Neuropsychologie, Psychologie.
Ja, das macht alles.
Das ist super. Das ist super und da kommen sie relativ gut weiter.
Ja, ich hoffe, dann kann es sein, dass man, also wenn man Parkinson hat, dass man also auch irgendwann dann eine Demenz bekommt?
Ja. Also ab einem gewissen Zeitraum, relativ Anteil von einem Drittel, ist eine Erkrankung, die zusätzlich eben das Parkinson-Syndrom beeinträchtigt. Wobei man eben auch sagen muss, dass natürlich die Einschränkung in der Beweglichkeit, die Verlangsamung der Handlungsabläufe immer auch von außen den Eindruck entstehen lassen, hier ist jemand auch in der Hirnleistungsfunktion beeinträchtigt. Und das muss nicht immer sein. Aber leider ist die Erkrankung eben doch zu einem gewissen Prozentsatz auch mit demenziellen Entwicklungen behaftet.
Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay.
Vielen Dank. Alles Gute für Sie. Tschüss.
Ja, danke sehr. Tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon. Im Studio sind Melanie Tietges und Dr. Markus Ebke und wir haben eine Anruferin. Ihre Frage bitte.
Ich habe keine Frage. Ich denke, viele da draußen wissen gar nicht, was Parkinson eigentlich ist. Die verkennen das Ganze. Wenn ich draußen bin, denke ich, ich stolpere und bin bewegungsunfähig und die denken vielleicht, die ist besoffen. Jetzt ganz grob gesagt. Und die denken, fragen gar nicht nach, wo dran liegt es. Und ich denke, die Bevölkerung muss einfach mehr aufgeklärt werden. Und die müssen mehr Interesse zeigen den Kranken gegenüber. Denn es ist ich denke mal, die beschissenste Krankheit, die man sich einfangen kann.
Sie sprechen einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Das innere Erleben des Betroffenen, der Betroffenen, das ist etwas fundamental anderes als das, was die Umgebung auch wahrnimmt und auch die Interpretation von Einzelsymptomen, die man als Außenstehender vielleicht als sehr milde betrachtet, wird völlig anders beim Erkrankten wahrgenommen hinsichtlich so meine Körperkontrolle ist nicht mehr da. Das ist eine hohe, hohe Empfindlichkeit und auch eine hohe Verletzbarkeit. Und deshalb ist in dem Zusammenhang sind das Wirken von Ihnen und von Parkinson-Selbsthilfegruppen, die Medien, die Therapeuten, Pflege- und Ärzteverbände sind einfach sehr, sehr wichtig, um noch mehr zu vermitteln, dass das eine Erkrankung ist, die eben nicht heilbar ist und die voranschreitet. Und wo neben der medikamentösen Therapie, die unheimliche Fortschritte gemacht hat und neben der Möglichkeit der tiefen Hirnstimulation,
die Dopaminpumpe.
Ja.
Das ist ein Jahr und das ist sehr gut.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Auch da eben Entwicklungen aus den letzten 10 Jahren heraus, wo wir eben gemerkt haben, es gibt im Langzeitverlauf Situationen, wo man viel Medikamente über den Darm gibt, aber letztendlich diese Medikamente nicht ankommen, wo aber die Pumpe, die mit ihrem Schlauch direkt im Darm liegt, ganz viel eben auch an Symptomen wieder ausgleichen kann und wo es eine Reihe von Patienten gibt, die nach einem langen, schweren Verlauf sehr, sehr gut mit der Pumpe zurechtkommen.
Ja, so. Wobei meine Pumpe ja subkutan ist, die geht nicht bis in den Darm.
Aber auch da muss man sagen, ist diese kontinuierliche Gabe etwas, was gerade in den letzten Jahren nochmal Langzeitverläufe erheblich verbessert hat. Und die Einführung der subkutanen Gabe von L-Dopa über die Pumpe, das ist ja durch die Decke gegangen. Eine Vielzahl von Patienten haben davon sehr, sehr profitiert.
Und ich mache auch immer jedes Jahr mindestens einmal eine Parkinson-Komplexbehandlung.
Ja.
Das wird über 3 Wochen im Krankenhaus stationär, wo dann richtig jeden Tag wirklich Bewegung und Bewegung und Bewegung. Ne?
Genau.
Also das bringt unheimlich
was. Unheimlich viel. Und das ist eine wirkliche Errungenschaft jetzt auch, dass es den Krankenhäusern ermöglicht wurde, diese Komplexbehandlung anzubieten. Und das kann man wirklich für jeden Parkinson-Patienten, für jede Parkinson-Patientin nur unterstützen. Geben Sie sich regelmäßig in die Behandlung so eines strukturierten Konzeptes, denn da haben Sie alles zusammen, nämlich die medikamentöse Therapie, die Rehabilitation und eben auch ein therapeutisches Team, das in der Behandlung versiert ist und das Ihnen nützliche Tipps geben kann. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, weil das Interesse in der Gesellschaft für die Behandelbarkeit solcher Erkrankungen nimmt einfach deutlich zu. Und auch die Offenheit zu akzeptieren in einer offenen Gesellschaft, dass Menschen mit Handicaps aus unterschiedlichen Gründen halt genauso wichtig sind wie Menschen ohne Handicaps und dass es ganz wichtig ist, eine Gemeinschaft zu bilden.
Ein Grund, weshalb wir diese Sendung auch machen. Und da danke ich Ihnen sehr für Ihre Offenheit und dass Sie auch nochmal so einen Appell losgeworden sind. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ich gehe auf die Leute auch zu und sage gleich, dass ich Parkinson habe. Und versuche auch darüber zu informieren. Und bin auch immer noch wieder über Kontakt und dankbar, wenn ich denn da irgendwas noch dazulernen kann oder mich austauschen kann.
Und Sie sagen ja auch, fragt nach, bildet euch nicht ein Urteil und denkt hier, die Frau ist ja vielleicht betrunken, weil sie komisch läuft, sondern fragt mich einfach. Genau, und ich glaube, das ist schon wichtig. Ja, sehr wichtig, dass Sie uns das nochmal gesagt haben. Vielen, vielen Dank. Ja. Alles Gute für Sie.
Von meiner Seite auch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Rehabilitation bei Parkinson beginnt ab Tag 1. Das sagt mein Studiogast Dr. Markus Ebke, Leiter der neurologischen Frührehabilitation am Henriettenstift Hannover. Mit viel Bewegung und dem richtigen Essen können Patienten selbst viel erreichen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Moderator Ausdauersport wirkt zudem auch vorbeugend. Wer sich viel bewegt, hat ein geringeres Risiko, zum Beispiel für neurologische oder auch Herz-Kreislauf-Probleme. Das war unsere Visite zum Thema Parkinson. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Am Mikrofon war Melanie Tieltges.